Feuer und Flamme, der Reisepodcast von Kneißl Touristik.
Harald, warum bist du Feuer und Flamme für die Südsee?
Weil es einfach paradiesisch ist. Unsere Reise geht speziell nach Französisch-Polynesien. Robert, stell dir vor, du sitzt an einem Palmenstrand, ein absoluter Traum. Weißer Strand, pinkfarbener Strand, du schaust hinauf auf das Meer, hinter dir grün die Blumen, die Düfte, die freundlichen Menschen und draußen das Wasser in allen Blau- und Türkistönen, einfach traumhaft.
Grüß Gott und herzlich willkommen bei Feuer und Flamme, dem Reisepodcast von Kneißl Touristik. Und alle 14 Tage fliegen wir gemeinsam mit euch fort, irgendwo an einen wunderschönen Ort auf dieser wunderschönen Welt. Wir schauen uns eine ganz konkrete Reise aus dem Kneißl-Katalog an und immer in Begleitung eines erfahrenen Reiseleiters, damit wir auch noch so die Insights bekommen, die man sonst vielleicht gar nicht hätte, wenn man nicht diese Erfahrung hat, wenn man schon ganz oft vor Ort war. In den Shownotes und auf Instagram werden wir euch alle möglichen Details noch dazugeben, tolle Bilder, die Reiseroute im Detail und vielleicht den einen oder anderen Tipp dazu. Wir sind angelangt in die Episode Nummer 10, ein erstes kleines Jubiläum. Und was wäre denn passender für ein Jubiläum als eine Reise dorthin, wo ganz viele Menschen sagen, das ist ein Paradies. Französisch, Polynesien, Trauminseln im Südpazifik, in der Südsee. Eine Reise, die man vielleicht gar nicht so oft im Leben macht, vielleicht nur einmal im Leben. Mein Name ist Robert Seeger. Ich begleite euch hier als Host durch diese Reise im Podcast. Und bei mir heute hier zu Gast im Podcaststudio, leider sitzt man nur in Wien, auch bei strahlendem Sonnenschein, aber nicht irgendwo in der Südsee, ist jemand, der schon öfters in diesem Paradies war. Harald Maikisch, herzlich willkommen. Schon über 40 Jahre Reiseleiter, also seit 40 Jahren unterwegs in der Welt. Auch selber entwickelst du immer ganz tolle neue Reisen, wie auch diese hier. Kommst aus einem ganz anderen Berufsfeld, ich glaube, das darf man sagen, aus dem Krankenhausmanagement. Und wenn man über die Südsee nachdenkt, wenn du an die Südsee denkst, macht die Südsee auch glücklich und gesund?
Das ist eine interessante Frage, ja. Ganz, ganz sicher. Also aus dem Gesundheitsmanagement heraus wissen wir ja die Determinanten, die wichtig sind, um ein gesundes Leben zu führen. Und das trifft auf die Südsee einfach gar alles zu. Also was gehört da dazu? Eine gesunde Ernährung mit frischem Fisch, frischem Obst, frischem Gemüse ist gegeben. Eine gesunde Umwelt, also frische Luft fernab jeglicher großer Industrie. Beste Voraussetzungen für ein gesundes Leben. Übrigens, die Französisch-Polynesier werden sehr alt. Also es zeigt sich auch vor Ort, dass sie ein sehr gesundes Leben führen. Natürlich sollte man Sport betreiben bei dieser Reise. Strandspazieren, Schnorcheln zum Beispiel als Thema. Also wirklich die Möglichkeiten, ein gesundes Leben zu führen. Und ein wesentlicher Punkt ist ja auch ein gutes, gelungenes soziales Umfeld. Und das ist bei unseren Kneißlreisen natürlich wirklich absolut gegeben. Ich kenne niemanden, der von der Südsee oder speziell Französisch-Polynesien nicht glücklich zurückkommt.
Und bevor wir hier jetzt gemeinsam wirklich in diese Lagunen, in diese zauberhafte Inselwelt eintauchen, hören wir uns einmal ganz kurz an, wie diese Reise in eurem Kneißl-Katalog auch klingt. Diesmal eingesprochen von unserer lieben Elisabeth Kneißl-Neumeier höchstpersönlich, die uns jetzt einmal mitnimmt nach Französisch-Polynesien.
Französisch-Polynesien, Trauminseln im Südpazifik, Südsee. Der Name verspricht Palmen, schneeweißen Sand, üppige blühende Vegetation und das offene Lächeln von Freunden. Erwecken Sie den Traum zum Leben und genießen Sie 17 Tage im Paradies. Sie werden entdecken, dass jede der Inseln ihre eigenen Qualitäten hat. Zauberhaft sind die Gärten auf Tahiti. Herrlich die bunten Korallengärten auf Taha. Die heilige Insel Raiatea beherbergt das bedeutendste Heiligtum Polynesiens. Maupitis Traumstrände sind noch weitestgehend unberührt. Bora Bora hingegen ist die gut ausgestattete Diva mit begehrten Traumstränden, umringt von 30 Koralleninseln und interessanten archäologischen Städten. Morea, die kleine Schwester Tahitis, erfreut mit imposanten Buchten und bildschönen Bergen. Freuen Sie sich auf pralle Natur und faszinierende polynesische Lebensart.
Ja, das klingt ja schon unglaublich vielversprechend. Lieber Harald, versuchen wir die Reise auch mal ein bisschen so geografisch einzuordnen und vielleicht auch begrifflich ein bisschen einzuordnen. Ich sage gerne Südsee, aber wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen gelernt von dir, dass Südsee gar nicht der korrekte Begriff ist. Genauer gesagt, wohin fahren wir wirklich?
Also Südsee ist der korrekte Begriff, aber die Südsee ist einfach ungemein groß. Man muss sich vorstellen, dass also gar nicht genau definiert ist, was die Südsee eben in Wirklichkeit genau ist, aber sie bedeckt ca. 20% der Erdoberfläche, also riesige Dimension. Den Begriff geprägt hat übrigens ein spanischer Konquistador, Balboa, der damals die Landenge von Panama zu Fuß überquert hat, dieses Meer gesehen hat und das Mar del Sur genannt hat. Südsee, Südpazifik wird synonym verwendet. Darum sagen auch viele, dass die Südsee quasi erst von Panama südlich beginnt, was nicht ganz richtig ist. Drei große Gruppen, Mikronesien, Melanesien und Polynesien. Mikronesien, die kleinen Inseln, ganz im Nordwesten, das gehört zum Beispiel Guam, Marshallinseln, Marianengraben dazu. Dann Melanesien, also die schwarzen Inseln, nach der dunkelhäutigeren Bevölkerung so benannt damals. Im Osten von Papua-Neuguinea, also Bismarck-Inseln, Vanuatu, Salomon-Inseln und dann der große Block von Polynesien. Und Polynesien, das ist klar definiert, da ist die Nordspitze Hawaii, die Südspitze Neuseeland und die Ostspitze, wenn man so möchte, die Osterinseln, also das berühmte polynesische Dreieck und alles, was da dazwischen drin ist, das ist Polynesien. Und wir reisen da ziemlich genau in die Mitte dieses Dreiecks, nämlich nach Französisch-Polynesien. Die Hauptinsel dort ist Tahiti mit dem Hauptort Papeete. Und von dort beginnt dann unsere Reise über die verschiedenen Gesellschaftsinseln, also praktisch Inselhüpfen, dann jeweils mit Flug auf die nächste Insel. Und wir sind natürlich auch viel dann mit Booten dann vor Ort lokal unterwegs.
Wir laden euch die Karte natürlich auch wieder bei Facebook und bei Instagram hoch. Dann könnt ihr entsprechend die Route auch nachvollziehen. Kurze Frage noch, wo fliegt man denn eigentlich hin und wie lange fliegt man denn eigentlich dorthin?
Ja, das ist tatsächlich ein irre langer Flug. Der geht üblich, also von Österreich nach Paris, von Paris nach Los Angeles, von Los Angeles weiter nach Papeete. Gibt keinen direkten Flug über diese Strecke. Umsteigen in Los Angeles funktioniert wirklich sehr, sehr einfach. Und nach der Ankunft in Papeete haben wir dort, am frühen Morgen können wir schon immer das Hotel beziehen und haben dort dann einen Tag, wo wir üblicherweise dann den Ort erkunden. Das Hotel ist direkt zentral in der Stadt, also quasi ein gemütlicher Tag zum Einklingen. Und von dort, vom Flughafen, geht es dann mit kleinen Flugzeugen, das sind kleine Propellermaschinen, wo man dann die verschiedenen Inseln eben dann anfliegt.
Genau, jetzt sind wir nach einem anstrengenden Flug dort angekommen im Paradies. Jetzt können wir uns gleich noch einmal aus dem Katalog anhören, wie hört sich denn dann dieser mehr oder weniger dann erste echte Tag vor Ort an. Und dann können wir gemeinsam darüber plaudern, was man sonst dort noch alles erleben kann.
Dritter Tag, Papeete. Heute unternehmen wir eine Inselrundfahrt auf Tahiti. Für Gauguin Sinnbild des Paradieses auf Erden. Besuch des wichtigsten Museums von Französisch-Polynesien, dem Musée de Tahiti et des Îles. Hier bekommen wir einen umfassenden Einblick in die polynesische Natur und Kultur. Weiter geht es zum Mara Tata und zum berühmten Mara Arahurahu, einst eine wichtige religiöse Stätte der Polynesier. Wir besichtigen den Wasserfall von Waipahi, bevor wir zu einem Blowhole kommen. Die Brandung drückt hier das Wasser durch einen engen Kanal und spritzt eine Fontäne hoch in die Luft. Schließlich statten wir dem Venus Point einen Besuch ab, wo Captain Cook landete, und genießen vom Taraha Point einen herrlichen Ausblick.
Tahiti, hat ja schon einen magischen Klang. So, man kennt Postkartenmotive, man kennt die Malerei von Paul Gauguin. Was überrascht denn die Menschen so am meisten, wenn sie erstmals dort aussteigen und ankommen?
Ich glaube, das ist die Vielfältigkeit dieser Inseln. Es ist jede Insel doch unterschiedlich. Es gibt unterschiedliche Kulturen, selbst innerhalb von Französisch-Polynesien. Muss ich das vorstellen, das sind ja nur etwa 300.000 Einwohner, von denen ca. 80% oder 70% alleine auf der Hauptinsel Tahiti leben. Und dieser erste Tag, in dem wir Tahiti einmal umrunden, zeigt bereits einen irrsinnigen Einblick in die Vielfältigkeit auch. Eben zum Beispiel der Besuch von Musée Tahiti et Îles. Das gibt da drinnen die Ausstellungsobjekte von all den Inseln, die zu Französisch-Polynesien gehören. Das sind nicht nur die Gesellschaftsinseln. Da gehören die Marquesas dazu, die Gambier-Insel, die Australinseln, die Tuamotu-Inseln. Und von all diesen Inseln gibt es da entsprechende Ausstellungsstücke. Also unglaublich in einem ganz, ganz toll gestalteten Museum, wie hier die Vielfältigkeit der Inseln dargestellt wird. Also ein erster Blick in die polynesische Kultur. Dann geht es bei der Tour weiter. Wir sehen die ersten der Marae. Marae, das sind die alten Versammlungsplätze, also Gebiete, die die älteste Geschichte immer der Insel dann auch widerspiegeln, und kriegt dort praktisch einen Einblick in die alte Kultur. Dann sehen wir schon traumhafte Landschaft. Tahiti ist ja vulkanisch. Wir haben die Vulkane praktisch im Hintergrund, also keine aktiven Vulkane, sondern diese grünen, bewachsenen Hänge, die ins Tal herunterreichen, mit eben Wasserfällen, Blowholes, einzigartige Landschaft, wunderschöne Blumen, Tiare, die Nationalblume, mit einem ungemein tollen Geruch. Ja, und dann kulminiert sich das, wenn man so möchte, beim Point Venus. Das ist wirklich eine ungemeine Attraktion. Also Point Venus ist ein Leuchtturm, der an einem schönen schwarzen Sandstrand liegt. Es ist die Matawai-Bucht. Und man muss sich vorstellen, was sich dort geschichtlich abgespielt hat. Also bereits im Jahr 1767 ist dort der erste Europäer überliefert gelandet. Das war Wallis, ein Engländer, und hat das einmal für die Engländer quasi in Besitz genommen. Dann 1768 de Bougainville, Franzose. Die Bougainvillea ist ja nach ihm benannt. Ja. Dann im Jahr 1769 der Kapitän Cook, der dort den Venustransit, darum auch Point Venus, dokumentiert hat. Der ist dann in den darauffolgenden Jahren noch dreimal gekommen. Und dann noch 1779 der Kapitän Bligh mit der berühmten Bounty. Also das hat sich alles an diesem Platz abgespielt, landschaftlich wunderschön, und man spürt diese Geschichte, diese vielfältige dort direkt vor Ort. Und dann beschließen wir die Fahrt natürlich quasi im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn wieder retour nach Papeete.
Man spürt sofort, wie sehr du selber Feuer und Flamme bist für Tahiti. Viele Menschen kommen nur einmal in ihrem Leben dorthin. Wie oft warst denn du schon dort?
Also bei mir wird das die 16. Reise insgesamt in die Südsee. Und das ist ein Spruch, den ich tatsächlich auch schon öfters gehört habe. Aber es gibt einen netten Brauch, wenn man von Tahiti oder generell von der Südsee weggeht. Oft bekommt man ja die Blumenkränze als Begrüßung. Das ist tatsächlich so. Und wenn man wegfährt, dann soll man diesen Blumenkranz ins Wasser werfen. Und das bedeutet, dass man wieder zurückkommt. Also bei mir hat das funktioniert. Und tatsächlich habe ich mehrere Gäste, die schon öfters dort waren, einfach wie ich geschildert habe. Es ist ja ein ungemein großes Gebiet. Es gibt eben noch viel mehr als Französisch-Polynesien, auch viele andere Inseln. Und wenn man die besuchen möchte, geht das natürlich nicht in einer Reise. Also ich kenne schon viele Leute, die öfters nach Französisch-Polynesien gefahren sind. Und auch solche, die einfach dann die Inseln dann vielleicht noch etwas vertiefter dann auch noch anschauen.
Wenn man da so unterwegs ist, dann auf Tahiti, wie stark ist denn noch so diese ursprüngliche Tradition und Kultur vor Ort? Ist es heute nur mehr so ein Urlaubsresort als Insel, oder ist diese Kultur noch lebendig vor Ort?
Absolut lebendig. Also man darf sich das nicht in Urlaubsresorts vorstellen. Wie ich gesagt habe, 70% der Polynesier leben auf Tahiti. Dem Moment, wo wir von Tahiti wegfahren auf die Inseln, ist das natürlich extrem ruhig. Und sogar die Inseln, die mehr Tourismus haben, das wäre Moorea und Bora Bora, sind natürlich im Vergleich zu unseren touristischen Destinationen, wie wir sie sonst kennen, darf man sich das nicht übervölkert vorstellen. Und die Polynesier leben dort schon noch sehr traditionell. Die Frauen in ihren Pareos, in diesen Blumen, Blumengewändern, laufen barfuß, haben die Blumen im Haar, die Tiare. Es ist noch sehr, sehr ursprünglich. Man lebt in diesen alten Traditionen, die Marae sind mit den Blumen geschmückt. Also diese polynesische Kultur, die ja sehr freundlich ist, die atmet man da wirklich ein.
Wir verlassen ja dann Tahiti wieder. Ja, es gibt ja noch, du hast es gesagt, viele andere Inseln dort. Wir machen ja quasi ein kleines Island-Hopping, wenn man so will. Was erleben wir dann in den nächsten darauffolgenden Tagen? Wo sind wir denn dann unterwegs? Welche Inseln steuern wir an? Was sind so deine persönlichen Highlights?
Also das funktioniert immer so, dass man praktisch einen Wechseltag hat. Mhm. Da ist bewusst keine Zeit auch im Programm, weil natürlich die Flüge auch durchaus flexibel gestaltet sein können. An den Tag hat man dann natürlich auch immer Zeit zur freien Verfügung, die man verbringen kann. Und am nächsten Tag beginnt dann quasi wieder das Programm auf der Insel. Und das sind natürlich die Besichtigungen der Insel, der Sehenswürdigkeiten dort. Das funktioniert entweder mit Jeeps, also Geländewagen. Die Inseln sind meistens nicht so erschlossen, dass man das mit normalen Fahrzeugen macht, sondern man fährt dort mit offenen Geländewagen hinten praktisch auf Bänken auf der Pritsche direkt in der Natur, fährt auf die Berge hinauf, wunderbare Aussichtspunkte herunter in die Lagunen mit diesem türkisfarbenen Wasser. Solche Aussichtspunkte haben wir wirklich einige dabei. Oder man macht eben die Fahrt mit dem Boot innerhalb von der Lagune, fährt hinaus auf die Motus. Ich muss dazu sagen, das sind da großteils Atolle. Und bei diesen Atollen sind außen herum eine kleine Inselkette. Das sind diese flachen Palmeninseln. Und da fährt man natürlich hinaus, eben um zu schnorcheln, um zu schwimmen, um dort zu essen. Also diese Inseln sind da immer sehr, sehr interessant für uns, eben auf unterschiedliche Art zu erschließen. Ja, und die Inseln, die wir besuchen, das sind also natürlich die Gesellschaftsinseln, die Hauptinseln Raiatea, Tahaa, Bora Bora, Huahine, Moorea, das sind so die Hauptinseln, die wir dabei quasi der Reihe nach befahren. Und man muss dazu sagen, die Tour ist vielleicht ein bisschen anders als eine normale Kneißlreise. Die sind ja doch relativ stark vom Programm durchgetaktet. Man beginnt, was sie, 8, 8.30 Uhr und ist am Abend dann 17, 18 Uhr wieder im Hotel und hat den ganzen Tag Programm. Das ist in der Südsee schon ein bisschen anders. Mhm. Mich fragen oft die Reisegäste, ja, haben wir dann schon Zeit zum Schnorcheln und zum Schwimmen? Ja, jeden Tag eben, weil an den Wechseltagen natürlich die Möglichkeit besteht. Und im Programm selbst haben wir das ja auch mit dabei, zum Beispiel eben Schwimmen mit den Haifischen oder in ganz besonders schönen Stellen dann zu schnorcheln. Das ist dann auch im Programm mit inkludiert. Und wir haben ja alle Hotels, mit Ausnahme von Papeete, direkt am Meer, wunderschöne Strandlagen. Und da ist natürlich immer auch die Möglichkeit dann auch zum Schwimmen und Schnorcheln.
Bist du selber ein großer Schwimmer, Schnorchler oder auch Taucher?
Ja, also ich habe ursprünglich auch Tauchen gelernt und war auch Tauchen. Mhm. Mittlerweile auf das Schnorcheln, wenn man so möchte, reduziert, weil ich einfach festgestellt habe, dass ich beim Schnorcheln alles sehe, was ich sehen möchte. Ich bin vor allem an den großen Fischen interessiert, eben Hai auch natürlich speziell. Ich bin auch schon mit Walen geschnorchelt, Buckelwal mit Kind, ganz ein großartiges Erlebnis, übrigens auch in Französisch-Polynesien und bin mittlerweile so begeisterter Schnorchler.
Ja, man hört es auch direkt raus. Bin auch großer Schnorchler und auch Taucher. Ich kann das total nachvollziehen, ja, wenn man das einmal so erlebt hat, irgendwo auch quasi nur den Kopf unterzutauchen unter Wasser und man in diese unglaubliche Farbenvielfalt da eintaucht und dann sieht, was da gleich an bunten Korallen und Fischen und so weiter ist, ist einfach wirklich faszinierend. Kann man wirklich jedem empfehlen, braucht man auch keine Angst haben, finde ich. Viele haben ein bisschen Angst vor den Fischen. Ich glaube, du hast auch Angst ein bisschen vor den Fischen.
Na, ich glaube, ein natürlicher Respekt, den sollte man immer haben. Aber ich habe tatsächlich schon zweimal Gäste dabei gehabt, die sich eigentlich, also die hatten Angst vor Meer, ja. Und ich konnte dann beide tatsächlich so weit bringen, dass sie sich mit einer Schnorchelmaske ins Wasser gesetzt haben, den Kopf hinuntergehalten haben und im Französisch-Polynesien recht ist. Die Fische kommen dann zu dir hergeschwommen und die waren wirklich ganz begeistert, dass sie auch diese Angst dort dann tatsächlich überwunden haben und das erste Mal geschnorchelt sind.
Ja, faszinierend, diese Einblicke auch auf diese Inseln. Man spürt sozusagen schon ein bisschen so das Salz auf der Haut nach dem Tauchen. Du hast es schon gesagt, man kommt dann auch an einen, zumindest vom namentlichen Klang her, eine Ikone nach Bora Bora. Da verbindet man so ein bisschen so vielleicht eine der teuersten, exklusivsten Reiseziele auf der Welt. Wie kann man sie Bora Bora wirklich vorstellen? Ist das wirklich so eine Aneinanderreihung von Luxusresorts? Wie kann man das jemandem erzählen, der noch nie da war?
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage eigentlich, weil jeder hat so seine Vorstellung von Bora Bora. Also schlichtweg, es ist ein Traum. Absolut. Obwohl es von Französisch-Polynesien natürlich eine Insel ist, die mehr besucht wird, vor allem von den Amerikanern. Die Amerikaner haben ja dort den Flughafen quasi im Zweiten Weltkrieg erschlossen. Und die Amerikaner, wenn sie Urlaub machen, machen das prinzipiell in Bora Bora. Man muss sich aber vorstellen, in der Mitte ist dieser vulkanische Teil, also der geht auch hoch hinauf, ich glaube 700, 800 Höhenmeter hinauf. Da kommt man natürlich nicht ganz hinauf, aber schon beim Landeanflug fliegt man praktisch direkt an diesen vulkanischen Bergen vorbei, wunderbar grün natürlich. Und diese Hauptinsel selber, die kann in einer Ringstraße einmal rundum befahren werden. Das machen wir natürlich auch. Dort besuchen wir natürlich auch diese Relikte aus dem Zweiten Weltkrieg, also Bunker und Kanonen. Hat von oben auch den Blick dann natürlich wieder hinunter in diese Lagunen. Aber dort ist eigentlich von Hotels gar nicht so wahnsinnig viel los. Es gibt übrigens eine einzige Bausünde, ein einziges Hotel, das vielleicht nicht so schön gebaut worden ist. Weil der Großteil dieser Hotelprojekte, das sind die berühmten Bilder, wo die Hotels oder die Hütten auch auf das Meer hinausgebaut wurden, auf Stelzen, die sind auf diesen Motus, die ich schon geschildert habe, rundum. Und die fügen sich unheimlich toll auch in die Landschaft ein. Also in Bora Bora fliegt man am Flugplatz auf ein Motu. Das ist nicht auf dem Festland, ja, wenn man so möchte, sondern am Rande. Von dort fährt man dann mit dem Boot auf die Hauptinsel und von dort werden wir dann mit dem Bus zu unserem Hotel gebracht. Also man darf sich das nicht zu überlaufen vorstellen. Und ich meine, die Lagune, das Blau, das ist ein einzigartiger Traum. Wir haben auch wieder alte polynesische Kultur. Wir sehen einen Stein wie eine riesengroße Schildkröte, der voll mit Petroglyphen ist, vollgeschrieben von polynesischer Geschichte quasi, wenn man so möchte. Und dann natürlich schon eines der Highlights ist dann dort einfach auch das Schnorcheln mit den Haien. Also diese Bootsfahrt generell in dieser einzigartigen Lagune, das ist einfach gewaltig, wenn man diesen Blick auf diese Farben hat. Und dann natürlich ein Highlight eben das Schnorcheln mit den Haien.
Hören wir kurz noch einmal die Elisabeth Kneißl-Neumeier, wie sie es im Katalog so schön beschrieben hat.
12. Tag, Bora Bora, Inselrundfahrt und Bootstour. Wir starten mit Geländewagen zu einer halbtägigen Inselrundfahrt. Dabei erkunden wir die archäologischen Stätten der Insel, wie den Ofaihune, einen mit Petroglyphen übersäten Felsen. Weiters sehen wir einige der Kanonen, die Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg auf Bora Bora zurückgelassen haben. Bei einer Pareo-Demonstration lernen wir das traditionelle Kleidungsstück von Polynesien kennen. Am Nachmittag unternehmen wir eine Bootstour zu Riffhaien. Die Mutigen dürfen dabei mit den eleganten Fischen schnorcheln. Wer möchte, kann sich das Spektakel aber auch vom Boot aus ansehen.
Ja, Harald, du hast schon einiges von diesem Tag vorweggenommen, einige der großen Highlights. Wie magisch ist es, mit den Haien zu schwimmen?
Also ich glaube, man kann nie genug Haie gesehen haben. Ich bin mit wahrscheinlich Tausenden von Haien mittlerweile geschnorchelt und geschwommen, also prinzipiell eher geschnorchelt. Und speziell diese Stelle in Bora Bora, die ist recht einzigartig. Also man muss sich immer vorstellen, diese Riffe, die rundum gehen, die sind ja relativ geschlossen mit Inseln und mit niedrigem Wasser. Und da gibt es teilweise natürliche Durchlässe. Das wird Pass genannt, wie bei uns in den Bergen. Und das ist eine Stelle, wo das Wasser tiefer ist, wo also praktisch der Wasseraustausch in die Lagune stattfindet. Das ist übrigens häufig an Stellen, wo ein Süßwasserfluss zum Beispiel in die Lagune mündet. Durch den niedrigeren Salzgehalt dürfte dort einfach das Korallenwachstum dann nicht so gut sein. Wir haben 2-3 Mal die Möglichkeit, bei dieser Reise auch mit Haie zu schnorcheln, aber Bora Bora ist eben insofern speziell, weil man eben nicht quasi steht im Wasser, wie man das an anderen Stellen noch kann, sondern man schnorchelt an diesem Pass, man steigt dort quasi aus dem Boot in das Wasser rein. Ich mache das im Normalfall so, dass ich natürlich zuerst hineinschaue, wie schaut das aus, und man hat dort eine sehr gute Garantie auf die Riffhaie, Schwarzspitzenhaie, große, also nicht nur die kleinen, die sehen wir ja nahezu jeden Tag, so quasi die Babyhaie am Strand schwimmen, aber das sind dann schon die Alge etwas größer und vor allem dann die Zitronenhai. Zitronenhai mit, wie die Farbe sagt, so einem hellfarbenen Kleid, wenn ich das so sagen darf. Die sind dann doch 3 Meter lang, haben auch ein ordentliches Gebiss, die sind recht attraktiv, weil diese Zähne da vorne aus dem Maul so herauswachsen und wenn die einem so unter einem durch und um einem herumschwimmen, ich glaube, das ist am Anfang schon erste Überwindung. Und es ist tatsächlich so, also ich würde sagen, der größere Teil der Gruppe rafft sich dann, wenn sie sehen, ich werde nicht gefressen, ich schwimme da drin herum, kommen dann auch nach und vielleicht ein Drittel der Gruppe zieht es dann vor, draußen zu bleiben, ist ja auch natürlich in Ordnung. Ich habe eher die Befürchtung gehabt, dass es denen dann langweilig wird, weil wir im Wasser, wir sind natürlich da voll unter Adrenalin und filmen und fotografieren und schauen und haben da unseren Spaß und ich habe da für mich gedacht, ja, denen wird es wohl langweilig sein. Und wenn ich dann vorsichtig danach gefragt habe, na, überhaupt nicht, das ist ja auch von oben natürlich, das Wasser ist kristallklar, man sieht die Haie von oben natürlich genauso, also man muss nicht hinein ins Wasser, man kann sie auch von oben anschauen.
Und man hat, glaube ich, jetzt auch gehört, es ist so ein natürliches Schwimmen mit den Haien. Es ist ja nicht so, wie man in anderen Teilen der Welt, wo man dann in einen Käfig gesetzt wird und dann werden die Haie angefüttert und man ist sozusagen in dem Käfig rundherum, sondern man schwimmt ja einfach so mit den Haien. Sehr faszinierend. Ja, kann auch verstehen, dass einer ein bisschen mulmig ist.
Ja, sicher. Und das ist tatsächlich, also natürlich ohne Cage, kein Cage-Diving, sondern komplett offen. Und das Füttern der Haie, das ist in Französisch-Polynesien mittlerweile schon lange verboten. Also ich nehme an, das wird auch eingehalten. Ich habe es zumindest nicht mehr gesehen. Wie ich das erste Mal in Bora Bora war, da sind die Haie noch gefüttert worden. Mhm. Direkt praktisch die Fischbrocken zu uns hergeworfen und die Haie haben das vor uns geschnappt. Das ist dann doch noch durchaus kritischer, wenn dann Hai daneben schnappen würde. Ist aber jetzt eigentlich verboten. Also ich glaube nicht, dass es das mehr gibt in Französisch-Polynesien.
Und wir haben ja auch im Einspieler so ein bisschen gehört, auch an diesem Tag haben wir ja wieder so einen schönen Mix, sowohl an dieser unglaublichen Natur, die du hier wirklich am eigenen Leib verspüren kannst, aber auch kulturell sehen wir ja da wieder einiges. Auch Bora Bora hat ein reiches kulturelles Erbe.
Ja, zum Beispiel auch ganz lustig, eben diese Pareo-Demonstration klingt jetzt zuerst ein bisschen witzig, aber die Polynesier selber, übrigens auch die Männer, tragen ja diese Pareos. Eigentlich reicht für so eine Reise so ein Kleidungsstück oder zwei, wenn man
wechseln möchte. Was ist das genau?
Das ist ein buntes Tuch, das man, ich glaube, auch 1000 Arten binden kann. Und genau das wird einem dort gezeigt, natürlich auch an einem selbst, wenn man das möchte, wie man vielfältig dieses Tuch binden kann. Und das ist wirklich unglaublich. Das ist das Kleidungsstück aus Französisch-Polynesien. Ich glaube, das kauft wirklich jede Frau, wenn sie dort ist. Und auf der Insel selber kann man mit diesem Kleidungsstück laufen. Also ich merke mir das nie, wie man das bindet, aber es ist eine unglaubliche Vielfalt. Und das wird einem da auf Bora Bora gezeigt.
Und das hat man dann so wirklich als Kleidungsstück haben die Leute Richtig. Das an. So, ja. Ist das so groß, dass es wie so ein Kleid dann über den ganzen Körper ist?
Und zum Beispiel, ja, je nachdem, wie man es bindet. Also ich empfehle es natürlich nicht erst in Bora Bora zu kaufen, sondern in Papete sind wir ja am großen Markt. Sensationell, dort gibt es die natürlich auch, die Pareos. Und dann hat man so ein Kleidungsstück, wo man drüben wirklich gut gekleidet ist, original wie die Einheimischen.
Spürt man heute noch diesen Einfluss auch der Amerikaner auf Bora Bora? Wenn ich das richtig im Kopf habe, war ja Bora Bora eine der Stützpunkte im Zweiten Weltkrieg nach dem Angriff auf Pearl Harbor durch die Japaner. Gibt es heute noch eine Militärbasis? Spürt das amerikanische, die amerikanische Kultur eine Rolle in Bora Bora? Das ist bis auf die Kanonen eigentlich wieder verschwunden.
Ja, also Militärstation gibt es keine mehr. Es ist die Hauptinsel der Amerikaner, wenn sie Urlaub machen, aber das spielt sich eben in ihren Ressorts ab. Das heißt, wo wir unterwegs sind, da kriegen wir von den Amerikanern und von dieser quasi den Hotels auf den Inseln überhaupt nichts mit. Wir sehen das auf der Bootsfahrt, wenn man vorbeifährt, hochattraktiv. Das sind ja wunderschöne Anlagen, Traumhäuser, die dort auch zum Teil stehen. Da fahren wir dran vorbei, also wir sehen das, aber wir sind also quasi überhaupt nicht beeinflusst davon.
Ja, Harald, jetzt kommen wir zu einem meiner Lieblingsteile eigentlich von den Podcasts immer, weil wahrscheinlich auch für dich gehört zu Reisen natürlich auch das Essen dazu, weil man entdeckt neue Dinge, andere Länder schmecken anders, Gott sei Dank ist das so. Wie schmeckt denn die Südsee, haben wir gelernt, ist falsch. Wie schmeckt Bora Bora? Wie schmeckt Tahiti? Was isst man dort? Was muss man auf jeden Fall probieren? Was hast du da ganz konkrete Tipps auch für uns?
Ja, das ist natürlich ein Punkt, der die Gäste heute alle interessiert. Nicht nur du bist an gutem Essen interessiert, sondern das ist natürlich heute ein entsprechender Bestandteil. Und das ist auf Französisch-Polynesien schon sehr einzigartig, das muss man sagen. Einfach wie ich auch bei der Einleitung schon gesagt habe, aufgrund der Frischheit der Produkte. Mhm. Der Fisch, den man bekommt, das ist kein tiefgefrorener Fisch. Der ist dort frisch am Morgen gefangen. Das Obst und das Gemüse wächst wirklich komplett frisch im Garten. Ja, das Nationalgericht, wir sind ja letztendlich auch in Frankreich, habe ich noch gar nicht erwähnt. Wir sind nicht in der EU, das ist also außerhalb der EU und auch außerhalb von Schengen, aber es ist ein französisches Überseegebiet. Damit gibt es auch einen gewissen französischen Lebensstil, also das berühmte Savoir-Vivre, das kennt man dort auch. Und das Nationalgericht, auch mit französischem Namen, drüben ist der Poisson Cru, der berühmte rohe Fisch. Und der ist natürlich wirklich genial, den kann man, wenn man möchte, jeden Tag essen, von dem kann man sich satt essen. Poisson Cru ist verschiedenste, gibt natürlich unzählige verschiedene Rezepte, aber Basis ist ein frischer, klein gewürfelter Fisch. Der wird mit Limonen beträufelt und in Kokosmilch, das ist quasi die Basis. Und dann kann man das entweder Richtung süßlich mit Mango, Papaya oder mit Gemüse, mit Karotten oder was immer. Essen ist absolut genial. Wenn du das nicht kennst, kann ich dir das also absolut empfehlen. Das ist eines der Hauptgerichte, die wir dort bekommen. Das Zweite, das kann ich nicht garantieren, das gibt es normalerweise nur an einem Samstag, wenn wir sind und wenn wir das Glück haben. Das ist quasi der Erdofen, der Maa, den kennt man in der ganzen Südsee, wo auch die verschiedenen Produkte, also auch wieder Fisch, Schwein, Huhn und diese ganzen Sorten an Gemüse, das ist anderes, als wie wir das auch bei uns haben. Da gehört die Kochbanane dazu. Da gehört die berühmte Brotfrucht. Drum war ja die Bounty in der Matawai-Bucht mit dazu. Da gehört Taro dazu. Verschiedene Rübenarten, die wir bei uns nicht kennen. Also es ist ungemein vielfältig. Und beim Erdofen wird das Ganze quasi in Bananenblätter verpackt, unter die Erde quasi 6 Stunden gegart. Drum kann man das nicht garantieren, dass wir sie kommen, weil es extrem aufwendig ist. Und wenn das natürlich dann eröffnet wird, Riesenattraktion, schaut man ganz vorsichtig, dass natürlich kein Sand auf das Essen drauf fällt und das frisch zu essen. Wer diesen Geruch einmal in der Nase hatte, der wird den nie mehr wieder vergessen. Naja, und nachdem du so ein Fan vom Essen bist, kann ich vielleicht ein bisschen ausholen. Es geht nicht nur um das Essen selber, sondern natürlich auch um die Location. Du musst dir das in der Südsee vorstellen, in traumhaften Möglichkeiten. Du fragst sonst auch gerne nach einem quasi Restaurant-Tipp. Ja. Mir geht es dort mehr um die Locations, aber gegen Abschluss der Reise ist zum Beispiel natürlich das Hotel Intercontinental in Faa, das ist dann in der Nähe vom Flughafen, ein recht guter Tipp. Die haben ein unglaubliches Buffet mit einer kompletten Auswahl dieser Speisen, die ich jetzt aufgeführt habe und am Abend dann auch zweimal in der Woche mit Konzerten, mit Vorführungen, entweder von Marquesas oder Französisch-Polynesien. Also wenn man das Glück hat, dass man den Tag erwischt, ich glaube, Mittwoch, Samstag ist das üblicherweise, dann ist das natürlich von mir immer eine Empfehlung, dorthin zu gehen. Wiederum die Kombination hervorragendes Essen, tolle Location und tolle polynesische Kultur.
Man sitzt wahrscheinlich auch nahe am Wasser, man hat wahrscheinlich auch magische Sonnenuntergänge dort, das hast du noch gar nicht extra erwähnt, aber ich kann es mir hervorragend vorstellen.
Unglaublich.
Das kann ich mir gut vorstellen. Nun, ich glaube, nach Bora Bora sind wir ja mit der Reise ziemlich fertig dann eigentlich. Da geht es dann wieder zurück. Dann könnte man noch einmal ins Hotel Intercontinental, wo du gerade gesagt hast, könnte man noch einmal einkehren, wenn es passt. Beispiel. Und dann geht es ja langsam auch wieder zurück. Dann beschließt sich leider die Reise auch wieder. Und dann sollte man, auch das haben wir heute gelernt, unbedingt den Blumenkranz ins Wasser werfen. Dann kommt man noch einmal zurück. Danke, Harald, dass du uns so mitgenommen hast, auch sehr lebendig mitgenommen hast in diese unglaubliche Vielfalt an Kultur, an Natur, in ein Paradies, das viele nur so vielleicht aus dem Internet kennen, vielleicht so noch einmal aus der Serie Traumschiff oder sonst irgendwo vielleicht mal gesehen haben. Ein paar praktische Fragen vielleicht noch. Was muss ich einpacken? Worauf soll die achten? Gibt es irgendwas Gefährliches? Muss ich mich für was impfen oder sonst was? Das sind so Themen, die natürlich wichtig sind, wenn man eine Fernreise, und ich glaube, viel ferner kann man von uns nicht mehr wohin fahren. Was sind so die Tipps, die du für Menschen hast, die dort gerne hinfahren würden?
Also Französisch-Polynesien ist eines der sichersten Reiseländer der Welt überhaupt. Also da gibt es keine so großen Besonderheiten, die man beachten muss dabei. Mit den normalen Impfungen, die man als Österreicher so hat, kommt man da also locker hin, da braucht man nicht separat was machen. Hepatitis B-Impfung schadet sicher nicht, wer das nicht hat, aber das hat man, glaube ich, wenn man reist, eigentlich ohne dies. Mitnehmen viel weniger, als man glauben würde. Wir haben das Thema Pareo besprochen gehabt, also Kleidung wenig halten. Man hat überhaupt die Möglichkeit, auch hier im Hotel, wir bleiben ja meist 2, 3, 4 Tage an einem Ort, auch mal was auszuwaschen. Was ich auf alle Fälle empfehlen würde, ein hervorragendes hohes Sonnenschutzmittel, nicht vergessen. Wir sind in der Südsee, viel näher am Äquator. Sonnenbrand, ich muss da auch immer sehr aufpassen. Also für mich gibt es da nur stärkste Sonnencreme und teilweise einfach auch dann lang angezogen bleiben. Gefahren in dem Sinn, also die Haifische werden dort nicht als gefährlich beschrieben. Ich kann mich an keinen Unfall, der dort beim Schnorcheln passiert sein sollte, überhaupt nicht erinnern. Es gibt hin und wieder einmal Dengue, auch nicht stark, aber das gibt es so alle 5, 6 Jahre einmal. Also ich würde auf alle Fälle ein Mückenmittel mitnehmen, weil in der Südsee kann es natürlich auch einmal regnen. Man weiß nicht, wie das Wetter war, also wie regnerisch war es. Und wenn dann Mücken sind, ist ein guter Mückenspray mit DEET, also DEET, also der für die Tropen geeignet ist, den habe ich persönlich immer mit dabei, nicht nur nach Französisch-Polynesien, sondern wenn man irgendwo hinfährt. Ja, und das ist es eigentlich. Also ansonsten gibt es nichts Besonderes zu beachten. Ich meine, die Reise ist jetzt vielleicht nicht für absolut jeden geeignet. Also im Rollstuhl wird das vielleicht etwas schwer. Einfach wie ich gesagt habe, vom Ablauf, man muss beim Geländewagen hinten hinaufsteigen, man steigt in die Boote ein, man geht aus dem Boot quasi an Land, nicht immer über einen Steg, sondern zum Beispiel durch das Wasser. Also so eine gewisse Grundmobilität ist sicher gut, wenn man sie dabei hat.
Ja, und lang unterwegs ist man auch, darf man auch nicht vergessen. Also auch den Flug muss man gut überstehen. Also das gehört auch dazu. Ja, und wenn du jetzt so zurückblickst an deine Reisen in die Südsee auf Französisch-Polynesien, gibt es da so einen Moment, wo du sagst, das werde ich nie vergessen?
Darf ich mehrere Momente
draus machen? Unbedingt, wir haben Zeit.
Es ist einfach sowas von vielfältig, dass ich ein paar Momente einfach noch herausnehmen muss, auf die ich jetzt noch nicht eingehen konnte. Zum Beispiel auf Raia Itea, da gibt es diesen Marae Tapu Tapu Atea. Das ist der älteste Marae von ganz Französisch-Polynesien, ca. 3500 Jahre alt. Man muss wissen, dass die Polynesier vom Westen hergekommen sind, also die westlichen Inseln. Kann man das
sagen, der Marae ist ein Versammlungsort?
Ein Versammlungsort. Ja. Wir würden heute Kirche wahrscheinlich dazu sagen, ist aber nicht geschlossen, das ist offen, aus Vulkansteinen gemacht. Und eben die Polynesier, die sind vom Westen gekommen und haben dann eigentlich zentral von den Gesellschaftsinseln begonnen, Polynesien zu bereisen, zu erforschen, sind von dort quasi losgefahren, muss ich die Entfernungen vorstellen, waren ja hervorragende Seefahrer. Und dieses alte, dieser Kernmarae oder Muttermarae, wie er auch genannt wird, das ist extrem eindrucksvoll. Also wenn man dort steht und weiß, dass jeder weitere Marae von Hawaii bis auf die Osterinseln und Neuseeland hat einen Stein von dort, den hat man mitgenommen und in jedem Marae, wahrscheinlich gibt es Tausende in Polynesien, hat man dort einen Stein, so quasi wie einen Kernstein, mitgenommen. Das ist schon ein sehr eindrucksvoller Ort auf einer Insel, wo es nach Vanille duftet und so weiter. Also das ist ein Punkt, der mir sehr immer dann natürlich bleibt. Das Zweite wird dich natürlich absolut super faszinieren. Ein Bild habe ich immer im Kopf, das hat mit Essen zu tun. Okay. Und zwar eben genau dieser Poisson Cru. Haben wir eine Möglichkeit, oder das gibt es 2, 3 Mal an wunderbaren Stellen, eben nicht nur am Wasser, sondern im Wasser. Mhm. Eine Version ist zum Beispiel, dass auf einem Trimaran auf den Seitenauslegern das Essen bereitet wird und man steht dann praktisch im warmen Wasser auf Brusthöhe und isst von diesem Trimaran herunter. Unglaublich. Oder noch interessanter wäre meine Stelle, da kann man praktisch beim Poisson Cru mitarbeiten, mithelfen, muss ich vorstellen, die komplett frischen Fische, die werden vor Ort ausgenommen, im Meerwasser geschwenkt, das ist dann das Salcha dran, das muss man dann immer salzen. Und diesen frischen Fisch im Poisson Cru, da stehen dann die Plastiksessel im Wasser, die Tische, man sitzt im Wasser, man isst von dort und es geht nicht nachhaltiger, weil die Essensreste kippt man ins Wasser und die Fische schwimmen einem durch die Beine durch und fressen einem von dort dann praktisch die Essensreste weg. Also wirklich absolut genial. Ja, und mein Abschlusshöhepunkt, wenn ich das so sagen kann, wir haben unglaublich, du hast es erwähnt, tolle Sonnenuntergänge. Und bei unserem letzten Hotel in Moorea, weiß gar nicht warum, aber dort setze ich mich am Schluss immer gerne hin, schaue noch einmal hinaus auf das Türkis des Wassers und das ist für mich immer so von den Gesellschaftsinseln ein bisschen dann der Abschied. Wir kommen dann ja noch retour nach Tahiti oder eben bei dieser Reise, bei der nächsten im April 2027, gibt es ja die Möglichkeit mit der Aranui 5 dann auch noch für die Marquesas zu verlängern. Das wäre eine komplett eigene Geschichte. Empfehle ich aber jedenfalls. Also dieser Punkt in Moorea, das ist so ein bisschen der Abschied dann von den Inseln und das ist ein Blick, wenn ich einmal ein bisschen melancholisch bin oder so, dann ist das für mich ein Abschiedsbild, das ich vor Augen habe.
Also wer jetzt nicht Sehnsucht danach hat, dem kann man glaube ich nicht mehr helfen. Ich möchte am liebsten gleich meinen vielleicht ganz kleinen Koffer nur packen, weil wir haben gelernt, wir brauchen gar nicht viel mit im Paradies, um gemeinsam mal ins Paradies zu fahren. Nächste Reise ist, hast du gesagt, im 2027 wann? Im April. April. Im April 2027, weil das eine besonders gute Reisezeit ist. Der April ist das...
Ja, es ist eigentlich ein Wechselmonat. Also man regnen kann es in der Südsee immer einmal. Das muss man rechnen. Da darf man nie rechnen, dass man nur schönes Wetter hat, was vollkommen egal ist. Man sitzt sich ins Wasser, der Regen ist gleich warm wie das Wasser unten, schnorchelt weiter, schaut weiter, spielt eigentlich keine große Rolle und es ist so eine gute Reisezeit.
Das ist wahr. Wir verlinken euch natürlich in den Shownotes die konkrete Reise, dann alles, was wir besprochen haben, auf Instagram unter Kneißl-Touristik, auf Facebook unter Kneißl-Touristik. Da findet ihr Fotos, die zumindest so ein bisschen das zeigen, wovon wir heute gesprochen haben, damit ihr nicht nur Kopfkino habt, sondern auch so richtig ein bisschen schauen könnt, ein bisschen euch vorfreuen könnt auf eine Reise in ein echtes Paradies. Und das war's auch schon wieder. Die Zeit ist im Flug vergangen, wenn man so im Wasser sitzt und über das Paradies nachdenkt. Das war Feuer und Flamme, Episode 10. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wir freuen uns über Feedback, über eine 5-Sterne-Bewertung. Wir freuen uns, wenn ihr es euren Freunden und Bekannten weitererzählt, damit auch sie von diesen wunderbaren Reisezielen erfahren. In diesem Sinne, lieber Harald, danke, dass du heute bei uns im Podcast-Studio warst und uns mitgenommen hast ins Paradies. Wir sehen uns und hören uns bald wieder in der Episode 11. Danke fürs Zuhören.
Vielen Dank.
Danke und ciao, bis bald.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.